Wir wollen nun hören auf Gottes Wort, auf eine Predigt, die Felix Eifler vorbereitet hat. Ich lese dazu auch noch mal einen Abschnitt aus der Bibel, den Anfang des Johannesevangeliums. Johannes beschreibt dort, wie Jesus ist. Und das sage ich deswegen voraus, weil es in dem Text erst ganz am Ende auftaucht. Das ist sozusagen die Pointe des Textes. Wenn man es aber schon von Anfang an weiß, dann versteht man den Text ein bisschen besser. Jesus wird dort auch bezeichnet als das Wort Gottes. Und nun lese ich. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, Jesus, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, Jesus, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als einziger Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt.
Ich mache jetzt kein Striptease, aber ich habe mir was untergezogen, was man hier mal präsentieren kann an der Stelle. Heute vor einer Woche war es soweit. Und mir ist sehr klar, dass auf diesem Trikot ein Stern fehlt. Aber erstens wissen ja alle, dass wir vier Sterne tragen. Und zweitens, mit diesem Trikot wurde Brasilien 7-1 geschlagen. Ich sage mal 7-1, ja, also 7. Und das war die Grundlage, glaube ich, für diesen wunderbaren Titel. Also vor einer Woche hat Deutschland das WM-Finale gewonnen, das wisst ihr wahrscheinlich alle. Nach 24 Jahren. Endlich! Also meine WM-Geschichte ist die Erinnerung, dass wir uns 2002 ins Finale gestolpert haben und dann beim ersten richtigen Gegner auch verloren haben, saftig. 2006 haben die Sportfreunde Stiller gesungen, hat auch nicht geholfen, obwohl es knapp war. 2010 war der Anfang nicht so dolle, dann gab es 2x4-0, wir dachten alle, oha, da geht was, und dann kamen die Spanier. Mhm. Dieses Jahr gab es keine Spanier, keine Italiener, nicht mal Brasilianer und auch keine Argentinier, die es geschafft hätten, Deutschland aufzuhalten. Wir sind Weltmeister und das war letzte Woche für ein unglaublich packendes, spannendes, ein bisschen nervenaufreibendes Spiel. Und 113. Minute hat Götze das Ding reingehauen und dann war klar, wir können schon mal sachte anfangen zu feiern. Jubel, Begeisterung, große Party in Rio, in Berlin, dann nochmal ein paar Tage später. Und selbst Jesus in Rio de Janeiro, die Figur Cristo Redentor, war schwarz, rot, gold. Zwar nur ganz kurz, aber immerhin festgehalten. Ein Beweis. Und jetzt lautet die große und spannende Christfrage: Was haben Deutschland und Jesus gemeinsam? Ja, Weltmeister. Ihr habt Karten auf den Plätzen zu liegen, da steht das schon ein bisschen drauf. Deutschland und Jesus, da gibt es auch ein Foto von der Karte, sind Weltmeister. Genau. Deutschland ist Weltmeister im Fußball, ist irgendwie ziemlich klar, das ist offensichtlich. Aber Jesus, Weltmeister? Worin jetzt genau und wie? Das sind drei Fragen, die wir uns einfach mal angucken jetzt. Nämlich, warum ist eigentlich Jesus Weltmeister? Wie ist er Weltmeister und was bedeutet das, dass der Weltmeister ist? Wir haben das gerade gehört. Warum ist Jesus Weltmeister? Diesen Text am Anfang, ganz am Anfang, vor aller Zeit, bevor alles begonnen hat, ganz am Anfang, da steht Gott. Das Wort Gottes. Das Wort, was da steht, da kommt unser Wort von Logik her. Also der Sinn der Welt, der Ursprung, Der Anfang von allem, da wo alles beginnt, da wo alles ausgedacht wurde, was wir heute sehen, dieses Universum und diese Welt und wir Menschen, ganz am Anfang steht Gott. Das steht am Beginn von diesem Johannesevangelium, was wir gerade gehört haben. Und das Wort, von dem die Rede ist, das war bei Gott und es war Gott. Also ganz am Anfang steht Gott. Er kennt das Leben, er weiß, wie es funktioniert, er hat sich's ausgedacht. Er kennt den Sinn dieser Welt, er ist der Ursprung. Und er ist im Grunde das, wonach Menschen eigentlich seit immer schon suchen und sich fragen, wie funktioniert das eigentlich? Also die Philosophen damals haben immer gefragt, was ist dieses Wort? Was ist diese Logik der Welt? Wie funktioniert das Leben? Wie kann man gut leben? Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Und was passiert, wenn wir sterben? Was ist der Sinn des Lebens? Die Fragen kennt ihr vielleicht, so ab und an mal. Und das Johannesevangelium sagt, die Antwort auf diese Fragen ist Gott selbst. Er steht am Anfang. Und alles, was gemacht ist, ist durch ihn gemacht. Er ist Ursprung und Sinn des Lebens. Und warum wir hier sind und wie wir funktionieren, wie diese Welt funktioniert, die Antworten darauf finden wir bei Gott selbst. Und dann heißt es in diesem Text, und da wird es richtig spannend, weil es konkreter wird, dieser Gott, dieser Sinn, dieser Ursprung, dieser Gott wird ein Mensch aus Fleisch und Blut. Der ist also nicht irgendwo fern und man denkt, naja, man weiß nicht genau, wie der so drauf ist, sondern der wird konkreter Mensch aus Fleisch und Blut und kommt auf diese Erde. Das ist Jesus von Nazareth. Jesus sagt mal zu Leuten, das war ein bisschen verblüffend, wisst ihr, bevor die Welt da war ich schon. Und die denken, Junge, du bist 30 und erzählst uns, du bist irgendwie älter als die Welt. Hallo. Klar, weil in Jesus dieser Gott, dieser Schöpfer, dieser Ursinn des Lebens selber Mensch wird. Deswegen kann der mal locker behaupten, ja übrigens, bevor die Welt war, gab es mich schon. Ich kann euch da viele Geschichten erzählen. Und deswegen ist Jesus das Zentrum des christlichen Glaubens. Und dieser Glaube, der ist so gut wie Jesus. Also, der steht und fällt mit Jesus. So authentisch, so gut, so spannend, so faszinierend wie Jesus ist, so spannend und faszinierend ist der Glaube der Christen. Und deshalb ist Jesus Weltmeister. Weil er der Meister dieser Welt ist. Weil er sie geschaffen hat, weil er sie erdacht hat, weil er sie ins Dasein geliebt hat, weil er sie kennt wie keiner. Weil er diese Welt versteht wie sonst keiner und weil er Pläne für diese Welt hat, die sonst niemand hat. Und das heißt auch, dass er uns geschaffen hat. Das heißt, dass er uns versteht wie sonst niemand. Das heißt, dass er uns kennt wie sonst keiner. Und das heißt, dass er dich kennt wie sonst keiner. Und dich versteht wie sonst niemand, weil er sich ausgedacht hat. Du bist eine seiner Ideen. Und dieses große Geheimnis, dieses große Wunder, vor dem alle Menschen stehen, ist, dass Jesus eben kein ganz normaler Mensch ist wie alle anderen auch. Sondern dass in Jesus Gott uns ganz nahe kommt. Gott wird greifbar. Keiner Joke, aber stimmt das trotzdem. Gott wird greifbar, Gott kommt uns nahe, er kommt in diese Welt, er ist zum Anfassen da. Und diese Erfahrung machten alle, die ihm begegneten, damals. Seine Familie, seine Freunde, Fremde, Feinde, Verehrer, Leute, die ihn verachtet haben, haben eine Erfahrung gemacht. Dieser Typ ist anders als alle anderen. Eine Story. Er ist mit seinem Freund unterwegs auf dem See. Und an diesem See gibt es, aufgrund dessen, dass da hohes Gebirge ist, manchmal richtig heftigen Sturm. Der kommt einfach aus dem Nichts und dann geht es richtig rund. Und seine Freunde sind Seemänner und die wissen, was Stürme sind. Die kennen sich damit gut aus. Und die fahren rüber über diesen See und es gibt einen Hammersturm. So, dass das Schiff verläuft und die Jungs mega in Panik geraten. Und wenn die in Panik geraten, dann ist das richtig ein Sturm. Ja, also das erleben wir nicht ganz so oft, was da passiert, ab und an mal. Die geraten in Panik und Jesus liegt im Boot und pennt. Und irgendwann senken die, ey, wir saufen ja ab, das ist gleich vorbei. Also die wissen ja, wie es läuft. Die kennen ja Seefahrt und wissen, also viel fehlt nicht mehr und wir sind tot. Die wecken Jesus und sagen, ist es dir eigentlich egal, dass wir hier sterben? Und Jesus steht auf und sagt zum Wind und zum Sturm, ruhig. Und es ist Stille. Also der Wind ist weg und die Wellen sind weg. Selbst wenn der Wind nur weg wäre, wären die Wellen noch lange, lange da. Aber der Text, der es beschreibt, betont, dass einfach völlige Stille war. Und das kennen die Jungs auch nicht. Die kennen Stürme und die wissen, wenn Sturm kommt, dann dauert es lange, bis der weg ist. Und dieser Jesus steht auf und sagt, zack, ruhig. Und es ist mucksmäuschen still. Die denken, wer ist das denn? Also, Wind, Sturm, Wellen, die gehorchen aus seinem Wort. Wer ist dieser Typ? Wer steht da eigentlich vor uns? Und die packt so ein bisschen Furcht. Das ist die Erfahrung, die Menschen gemacht haben. Ganz viel. Ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Kontexten lernen diesen Mann kennen und denken, wow, wer ist das denn? Die Erfahrung machen Menschen bis heute. Menschen, die Jesus begegnen, machen die Erfahrung. Menschen, die ihn suchen und plötzlich finden, Menschen, die gar nicht wissen, dass es einen Gott gibt und sagen, keine Ahnung genau, die treffen plötzlich Jesus und merken, oh, der ist ja konkreter, realer und viel näher, als ich dachte. Und Jesus ist deshalb kein Prophet, kein großer Lehrer oder einer, der eine tolle Ethik gebracht hat. Das ist ja alles auch. Aber das Besondere und das Spannende und das Faszinierende ist, dass er mehr ist, dass er Gott selber ist, der Mensch wird. Und dass in ihm Gottes Liebe und Gottes Wahrheit in diese Welt kommen. Also, erste Frage, warum ist Jesus Weltmeister? Zweite Frage, wie ist denn Jesus Weltmeister? Denn so faszinierend wie Jesus ist, einfach mal so, wie er vorgestellt wird, wie er sich selber vorstellt, wie Menschen ihn erleben, so faszinierend ist, wie er umgeht mit Menschen, wie er lebt. Wie gesagt, der christliche Glaube steht und fällt mit Jesus. Und so faszinierend wie Jesus ist, so fasziniert ist dieser Glaube. Und wenn Jesus nicht fasziniert ist, dann können wir auch nach Hause gehen. Jesus verhält sich sehr besonders. Die Art, wie er lebt, die Art, wie er Menschen umgeht, ist ziemlich faszinierend. Er ist der Ideengeber dieser Welt. Er ist der am Anfang steht. Er ist dieser Sinn, dieser Ursprung. Er ist Gott. Und wie kommt er in die Welt? Da wird es schon mal spannend. Er kommt nicht mit großen Prunk, ja, und wie, dass du sagst, boah, da reißt Licht auf und Herrscharen an Engeln fliegen rum und sagen, boah, guck mal hier. Nee, wie kommt Jesus? Er kommt ganz klein, leise. Er wird fast gar nicht wahrgenommen. Nämlich als kleines Baby geboren in einer armen Familie, die auf der Reise sind, nicht mal ein richtiges Krankenhaus aufsuchen können. Unter ganz einfachen Verhältnissen wird dieser Mann geboren. Mitten im Leben, in einer Familie, die hart arbeitet, ja, die fleißig ist, die viele Sorgen und Nöte hat, dort wird er reingeboren und ist ein Sohn in dieser Familie und lebt mit diesen Menschen. Die Bibel sagt, Jesus war reich, unendlich reich, er ist Gott. Und er gibt all diesen Reichtum auf und wurde arm, um bei uns zu sein. Also all den Reichtum, all seine Größe, seine Allmacht, seine Ewigkeit, Herrlichkeit, all das gibt er auf, um uns nahe zu sein, um mit uns zu leben. Um uns zu zeigen, dass Gott liebt, dass Gott existiert, dass der da ist, und dass er uns liebt. Und so geht Jesus mit Menschen um. Er liebt Menschen, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen. Einfach so, auf den Kopf zu. Er begegnet Menschen, tut ihnen Gutes, ohne davon irgendeinen Nutzen zu haben. Er verschenkt einfach, was er hat und liebt die Menschen. Und er achtet nicht auf das Äußere oder Innere von Menschen. Er sagt nicht, na, du bist aber abgerissener Typ und du hast aber richtig komische Gedanken. Junge, nein, das ist ihm völlig egal. Er kennt die Menschen durch und durch und er nimmt sie einfach so, wie sie sind. Und er liebt alle und er liebt besonders die, die keiner liebt. Er liebt besonders die, die mit dem Leben irgendwie kämpfen. Die, die in der Gesellschaft am Rand stehen, weil sie vielleicht irgendwie sozial oder moralisch oder religiös rausgefallen sind. Und er befreit Menschen von Dingen, die sie kaputt machen. Von Hoffnungslosigkeit. Davon, dass Menschen glauben, es gibt keinen, der sich kümmert. Wir sind alleine, wir sind irgendwie Zufall und müssen selbst klarkommen. Und am Ende ist alles aus. Davon befreit er Menschen. Er befreit sie von Schuld, von schlechtem Gewissen, er befreit sie von Krankheiten. Er befreit sie von zerstörerischen Bindungen, er befreit sie von Egoismus, davon sie immer um selbst zu drehen. Er befreit sie von diesen Dingen. Und er macht Lust auf Leben. Jesus lebt ein Leben und gibt Leuten Einblick in ein Leben, wie es eigentlich sein sollte. Wo man denkt, boah, das wäre ein Leben. Voll Liebe, selbstlos, glücklich, voller Hoffnung und Zuversicht. So lebt Jesus. Und dieses Leben lebt er Leuten fort. Menschen, die ihn treffen, merken, wow, das wäre was. Und seine Nähe ist heilsam. Und sie ist herausfordernd. Sie ist heilsam, weil er liebt, weil er ermutigt und weil er selbst für die ganz hoffnungslosen Fälle noch Hoffnung hat. Und es gibt bei ihm einfach keine hoffnungslosen Fälle. Deswegen ist er sehr, sehr heilsam. Aber er ist auch herausfordernd, weil er alles auf den Kopf stellt. Weil er zu den guten Leuten, die meinen, alles richtig zu machen, sagt, Leute, seid euch nicht so sicher, dass wirklich alles gut ist und dass ihr alles im Griff habt. Und zu denen, die nicht viel vorweisen können und sagen, Gott, mit mir kann nichts anfangen, sagt er, täuscht euch mal nicht. Ich kann mit euch eine ganze Menge anfangen. Traut euch mal mehr zu. Er sieht in Menschen das, was sie selbst nicht mehr sehen können. Oder vielleicht nie gesehen haben. Er hat für Menschen eine Zukunft, die selbst nicht daran glauben, dass sie eine haben. Er traut Menschen was zu, was sie selber niemals wagen würden. Er gibt Menschen eine echte neue Chance. Und er sieht Menschen mit Augen, wie sie selber nicht sehen können und wie andere sie nicht sehen können. Beispiel, wir haben es vorhin gehört. Leute bringen Kinder zu Jesus. So machen es Erwachsene. Die bringen Kinder wohin und sagen, hier, segne die mal. Ja, Erwachsene sagen, was mit Kindern zu machen ist, und dann wird das gemacht. Jesus, und dann kommen seine Freunde und sagen, ja, nicht hier die Kinder, die stören bloß. Kinder sind unwichtig, ja. Das war eine Zeit, wo Kinder so als unvollkommene Menschen gesehen wurden, ja, vor 2000 Jahren. Da waren Kinder so noch nicht halt ganz fertige Menschen, die waren eigentlich unnötig, unnütz, bis man groß ist, um arbeiten zu können. Und die bringen also Kinder zu Jesus und die Freunde sagen, nee, lass mal hier die Kinder nerven. Und Jesus hört das und der flippt völlig aus. Also im Text, da steht irgendwie so ganz locker, Jesus wurde unwillig, da steht eigentlich, Jesus hat richtig Rabatz gemacht. Denn als er merkt, dass die Freunde von ihm die Kinder abhalten wollen, da platzt ihm der Kragen, sagt, Leute, der hat ihn völlig beknackt. Und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Lass die mal selber kommen, nicht schlepp die her und sag, was mit denen zu machen ist und sagt mir, was ich mit denen zu machen habe. Nein, er gibt Kindern eine Würde, die ihnen damals keiner gegeben hat. Und er sagt nicht irgendwie, Kinder sind unsere Zukunft im Sinne von, die helfen uns. Nein, die sind für sich selbst wertvoll. Und die sehe ich als eigene, persönliche, wichtige, kleine Wesen. Also Jesus geht mit Leuten um, die damals keiner wertgeschätzt hat, die am Rand standen, die hebt er plötzlich hoch und sagt, Leute, das sind eure Vorbilder. Herr, Kinder waren ja eher so unvernünftig und klein und kindisch im Spiel und so. Er sagt, nee, das sind eure Vorbilder. Ihr großen Erwachsenen, die ihr so weise seid, nehmt euch die mal als Vorbilder. Denn wenn ihr so wie diese Kinder mir vertraut, dann kommt ihr ins Reich Gottes. Dann kommt euch Gott ganz nah. Also das macht Jesus. Andere Story. Er ist zum Essen eingeladen. Lauter reiche Leute, Schickimicki. Und nur Männer, ist ja logisch, ne? Weil damals war so, Frauen haben gearbeitet in der Küche und die Männer haben schön gegessen, diniert und über das Leben philosophiert. Da wird er von einem schlauen Typen eingeladen und liegt dann da am Tisch, der hat damals gelegen. Und plötzlich kommt eine Frau rein, eine Frau. Ne? Also in der Runde, wo nur Männer sitzen, wo das völlig unschick ist, dass da eine Frau reinkommt, kommt eine Frau rein. Und diese Frau ist eine stadtbekannte Hure, eine Prostituierte. So, die kennt jeder, so, weil die steht immer rum und man weiß halt, naja, die ist das. Diese Frau, was macht die? Die flippt völlig aus. Die kniet, die fällt zu den Füßen von Jesus, die liegen am Tisch, wie gesagt, und fängt voll das Heulen an und heult ihm die Füße voll. Dann trocknet sie die Füße mit ihren Haaren. Leute, das ist für heute, denkt man, ungewöhnlich. Damals war das völlig der Skandal. Ein Mann, mit dem man nicht verheiratet ist, irgendwie mit Haaren die Füße trocknet, das ist völlig, also abgesehen davon, dass es ein bisschen komisch ist, ist auch so ein intimer Akt, dass man sagt, das geht gar nicht. Und Jesus liegt da zwischen den ganzen reichen, schlauen Jungs und die denken innerlich, ey, wenn der Typ wüsste, ja, was das für eine Frau ist, der hat keine Ahnung, der würde niemand zulassen, dass sie ihn so berührt. Die richten über die sagen, das ist eine Sünderin, das ist eine Prostituierte und der Typ hat nichts gecheckt, wenn der wüsste, wer das ist. Und dann sagt Jesus, du, lieber Gastgeber, was denkst du da gerade? Warum denkst du eigentlich so abfällig über diese Frau? Ich komme hier zu dir als Gast, du hast mich nicht vernünftig begrüßt, du hast mir nicht die Füße gewaschen und diese Frau kommt hierher und holt das alles nach. Sie begegnet mir mit großem Respekt, mit Ehre, mit Dankbarkeit. Er sagt, weißt du, woran es liegt? Diese Frau hat viel Vergebung erfahren für viel Mist, den sie gebaut hat. Und deshalb ist sie sehr verliebt in mich. Und deswegen ist sie dankbar und ergriffen und begeistert. Du sitzt hier selbstgerecht, denkst, es läuft, ich brauche das alles nicht. Und der Typ überhaupt und diese Frau geht gar nicht. Deswegen verstehst du nicht, was hier passiert. Das ist eine Frau, eine Prostituierte, eine, die verachtet war. Und Jesus sieht sie an. Er sieht in ihr was, was sie selber nicht mehr sehen kann. Er sieht, dass sie was drauf hat, dass sie Würde hat, dass sie einen Wert hat. Und sie kriegt wieder eine neue Chance. Und er sagt, hey, deine Schuld, die ist vergeben. Du kannst neu anfangen. Trau dir was zu, denn ich trau dir was zu. So geht Jesus mit Leuten um. Und schließlich trifft es Jesus, das haben wir gerade gesungen, es trifft ihn hart. Er wird ermordet. Er passt viel nicht, er eckt an. Ihm wird ein ungerechter Prozess gemacht. Schnelles, fragwürdiges Urteil. Und er wird zum Tod am Kreuz verurteilt. Und hier liegt das tiefste Geheimnis des christlichen Glaubens. Das tiefste Wunder. Nämlich, dass dieser Tod am Kreuz kein Unfall war. Kein Zufall, kein Ausfall. Sondern, das ist Absicht. Das ist Gottes Plan. Ich habe gesagt, Jesus hat auf vieles verzichtet. Für uns. Und nicht nur auf vieles, am Ende auf alles. Auf seine Größe, seine Allmacht, seine Ewigkeit und Herrlichkeit, aber auch auf seine Würde, auf seine Gesundheit, auf seinen Schutz. Am Ende verzichtet er auf sein Leben. Warum? Warum macht Jesus das? Weil er diese Welt repariert. Wir alle spüren, dass in der Welt irgendwas nicht stimmt. Wir leiden darunter, dass es Leid in der Welt gibt. Wenn diese Welt so wäre, wie sie ist und niemals anders sein könnte, niemals anders war und so ist, wie sie ist, dann würden wir noch nicht leiden. Dann würden wir sagen, ja, ist ja so. Aber wir leiden darunter. Wir leiden darunter, dass Menschen verhungern, dass es Armut gibt, dass es Krieg gibt, dass Kinder ohne Eltern aufwachsen. Wir leiden darunter, weil wir sagen, es ist falsch und die Welt soll eigentlich so nicht sein. Und das ist richtig so. Die Welt soll wirklich so nicht sein. Und diese Welt ist ganz viel zerbrochen. Und das Größte, was zerbrochen ist, ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die Beziehung zu diesem Ursprung, der uns ausgedacht hat, der uns kennt, der uns liebt, die ist zerbrochen. Und das tiefes Misstrauen eingezogen bei Gott. Wir haben komische Bilder von ihm, falsche Vorstellungen. Wir schieben ihm allerlei Unsinn in die Schuhe. Und wir sind Gott vieles schuldig geblieben. Und wir sind uns gegenseitig vieles schuldig geblieben. Und wo Schuld passiert, ist halt immer einer ein Preis. Wenn ich nach Hause komme und den Fernseher kaputt mache, dann muss ich den bezahlen oder du. der bezahlt sich von selber. Und was für einen blöden Fernseher gilt, gilt umso mehr für unser Herz. Wenn jemand dich ganz tief verletzt, dann wirst du ihm entweder heimzahlen oder du wirst ihm vergeben und selber den Preis bezahlen. Und Jesus sagt, ich zahle diesen Preis. Da ist viel schuldig geblieben und ihr habt viele falsche Vorstellungen, aber das soll nicht entscheidend sein. Ich nehme all diesen Kram, der sich aufgestaut hat zwischen uns, der unsere Beziehung kaputt gemacht hat, all das nehme ich auf mich und trage es aus dieser Welt hinaus. Ich kläre das. Ich nehme es auf mich. Und deswegen ist Jesus Weltmeister, weil er uns zeigt, wie das Leben sein sollte. Weil er mit unserer Schuld fertig wird, weil er mit unseren falschen Vorstellungen, die wir von ihm haben, fertig wird und weil er mit dem Tod fertig wird. Wenn Gott stirbt, glaub mir, der Tod zieht den Kürzeren. Jesus hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden. Deswegen begegnen ihm heute noch Leute. Er ist ja nicht gestorben und dann war er weg. Nein, Jesus lebt. Und deswegen begegnen ihm seit 2000 Jahren Menschen auf allen Ecken der Welt, in allen Sprachen, jung, alt, groß, klein, dick, dünn, begegnen ihm Menschen und werden umgehauen von ihm, weil sie begeistert sind. Und Jesus ist Weltmeister, weil er tauscht. Weil er sagt, gebt mir eure Angst, eure Schuld, eure Sorgen, eure falschen Vorstellungen. Ich tausche sie und gebe euch Sinn und Liebe, Hoffnung, Vergebung. Jesus war reich und ist arm geworden, um uns reich zu machen. Reich an Hoffnung, reich an Liebe, reich an Sinn. Und was bedeutet das, letzter Gedanke, dass Jesus Weltmeister ist? Es bedeutet, dass niemand so ist wie Jesus. Niemand liebt uns so wie er. Niemand kennt uns so wie er. Niemand versteht uns, wie er uns versteht. Niemand hat bessere und passendere Pläne für unser Leben als Jesus. Und niemand hat es mehr verdient, dass wir ihm vertrauen. Auf eurer Karte steht hinten drauf, dass Jesus Weltmeister ist. Im Sinn spenden, Liebe schenken, im Hoffnung wecken, Schuld vergeben und Himmel öffnen. Jesus schenkt uns Sinn. Er ist Weltmeister im Sinn spenden, weil wir kein Zufall sind, weil diese Welt kein Zufall ist. Es gibt einen Plan für die Welt und er hat was vor mit uns. Wir sind seine Idee. Er ist Weltmeister im Liebe schenken, weil er uns liebt. Einfach so. Wir haben nichts dazu getan, wir können es nicht ändern, er liebt uns einfach. Und er hat es eigentlich nicht nötig. Und trotzdem stellt er uns so sehr ganz zentral und tief in sein Herz, dass wir ihm so unendlich wichtig sind. Dass er kommt, sein Reichtum aufgibt, arm wird für uns, um uns reich zu machen und zu beschenken. Jesus ist Weltmeister im Hoffnung wecken. Denn er hat Hoffnung für die hoffnungslosesten Fälle. Wenn du jemand aufgibst, bring ihn zu Jesus. Der hat immer noch Hoffnung für jemanden. Er hat Hoffnung über den Tod hinaus, denn der Tod konnte Jesus nicht halten. Jesus hat den Tod überwunden und selbst diese letzte große Schranke ist für Jesus keine Schranke. Und er hat eine Hoffnung, die nicht stirbt und die nicht von uns abhängig ist. Er ist Weltmeister im Schuldvergeben, denn er kommt klar mit unserer Schuld. Er kann sie tragen und er möchte sie tragen. Er möchte uns befreien davon. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. Und er ist Weltmeister im Himmel öffnen. Er öffnet den Himmel, denn in ihm, in Jesus, kommt der Himmel auf diese Erde. Und wir müssen nicht den Himmel erstürmen und Gott irgendwie runterzwingen, sondern er selber kommt. Er pariert unsere Beziehung zu Gott und schenkt neues Vertrauen. Und deswegen öffnet er den Himmel für uns, auch für die Zukunft, als ein neues Zuhause. Den Text, den wir gehört haben, heißt es, allen, die ihn aufnahmen und die ihm vertrauen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Gottes Kinder sind Menschen, die wissen, dass Jesus sie liebt. Dass er ihnen Hoffnung gibt, dass er ihnen Sinn schenkt, dass er für sie da ist und dass er sie nie alleine lässt. Heißt das, dass nicht alle Menschen Kinder Gottes sind? Das heißt es tatsächlich. Denn zu Kindsein gehört immer eine Beziehung. Ich habe ein paar Freunde, die kennen ihre Väter nicht. Wisst ihr, wie die ihre Väter nennen? Erzeuger. Die nennen die nicht Väter und die nennen die schon gar nicht Papa. Aber Jesus hat seinen Gott Papa genannt. Und er hat ihn uns als Papa vorgestellt. Und deswegen sind Kinder Gottes die, die Jesus aufnehmen, die ihm Vertrauen schenken und die entdecken, dass der Gott, der in Jesus auf die Erde kommt, ein Papa im Himmel ist, ein liebevoller Vater. Wir haben dazu die letzten drei Wochen eine Predigtreihe gehört, wo das sehr schön dargestellt wurde, was das heißt. Und dieser Jesus, dieser Weltmeister, verbündet sich mit uns. Das ist die Taufe, die wir heute gefeiert haben. Er schließt sich mit uns an, er schließt einen Bund mit uns und sagt, ich stehe zu euch. Also Deutschland ist Weltmeister im Fußball und die Welt kann von Deutschland Fußball lernen. Zumindest die nächsten paar Jahre. Mal gucken, wie es weitergeht. Jesus ist Weltmeister im Sinn spenden, im Liebe schenken, Hoffnung wecken, Schuld vergeben, Himmel öffnen. Von Jesus kann man lernen, was ist der Sinn meines Lebens? Und was bedeutet es zu lieben? Was ist eine Hoffnung, die nicht stirbt? Wie komme ich mit der Schuld irgendwie klar? Wie kann ich damit umgehen? Und gibt es einen Himmel und was kann ich mir eigentlich darunter vorstellen? Auf all diese Fragen gibt Jesus Antworten. Gib ihm die Chance, dir die Antworten zu geben. Zum ersten Mal oder ganz neu. Vertraue dich ihm an, nimm ihn auf und lass dich von Jesus überraschen. Wir beten. Jesus, danke schön, dass du der Weltmeister bist. Dass du der bist, der die Welt gemacht hat, der sie kennt, der uns gemacht hat und der uns kennt und liebt. Danke, Herr, dass du uns nah bist. Danke, dass du uns liebst und danke, dass du mit uns gehst, unser Leben genau kennst, begleitest. Öffne uns die Augen, dass wir das erkennen. Jeden Tag aufs Neue. Amen. Amen.